Hallo Arbeit, dein Podcast für glückliche Arbeitsplätze. Hier sprechen wir über Unternehmenskultur, Innenarchitektur, Gebäude und ihre technische Ausstattung. Also alles, was deinen Arbeitsplatz zu einem glücklichen Arbeitsplatz macht. Mit Dr. Alexandra Heinzelmann.
Herzlich willkommen zum Hallo Arbeit Podcast. Heute in der Folge Innovation und Arbeit neu denken. Ich freue mich riesig, Florian, dass du es geschafft hast, hierher nach Herford zu der Aufnahme, denn du bist als Innovationsevangelist und People-Futurist absolut viel unterwegs. Kennengelernt haben wir uns online im Hackathon der Bundesregierung und haben seither einige sehr interessante Projekte online, aber auch präsent durchgeführt, und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, Alexandra, ganz herzlichen Dank. Freue mich sehr, heute bei euch zu sein, hier bei Febrü.
Ja, und Florian ist so einer, da weiß man gar nicht, wo man seine Geschichte starten soll auf dieser Welt. Denn er ist Speaker, er ist Redner, er ist Impulsgeber und bringt ganz, ganz viele Stories mit. Denn er hat über 14 Jahre bei der BMW Group letztendlich, war Werbeleiter von BMW Deutschland. Er hat 7 Jahre bei Google gearbeitet und dort auch die Akademie in London geführt und ist in vielen Themen, die uns heute interessieren und auch weiterbringen, sehr gut informiert und teilt eben diese Geschichten auch sehr gerne. Aber sag mal, Florian, was ist denn jetzt eigentlich ein Innovationsevangelist oder ein People-Futurist? Also da konnte ich mir bis vor kurzem auch noch nicht wirklich was drunter vorstellen.
Ja, als Innovationsevangelist trägst du eigentlich Innovation in unterschiedliche Gruppen rein. Ich habe das damals bei Google gemacht, wo ich dafür gesorgt habe, dass das globale Autoteam intern, also auch innovativer geworden ist, über Innovationen einfach mal Bescheid wusste, aber dasselbe auch bei Kunden und bei Partnern gemacht, extern. Und dasselbe mache ich jetzt heute auch. Also wo ich zu Firmen gehe, denen ich helfe, einfach Impulse zu geben, Geschichten zu erzählen, genau wie du gesagt hast, und versuche, innovativer zu werden. Und als People-Futurist, da setze ich mich sehr stark mit den großen Buzzwords auseinander. New Work, Zukunft der Arbeit, neue Arbeitswelten, wie wollen wir arbeiten? Und vor allem das Thema auch Arbeitsinnovation, weil es geht immer nicht um die Arbeit, sondern um den Menschen.
Ja, genau. Und da weiß ich auch noch aus unserem letzten Innovationsworkshop, wo es dir immer ganz wichtig ist, dass nicht nur große Ideen produziert werden, sondern dass wir dann direkt den Unternehmen auch den Mehrwert mitgeben, Probleme hervorholen, Herausforderungen und da an Lösungen arbeiten. Aber wie schaffst du dann da sozusagen, wie schlägst du die Brücke von der Theorie zu der alltäglichen Praxis?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich, wir wollen alle immer innovativer werden. Und jeder sagt, hey, was ist die nächste große Idee? Und die brauchen wir. Wir brauchen jetzt eine richtig große Idee. Aber die sehr erfolgreichen Firmen, die suchen nicht nach großen Ideen, sondern die suchen ganz bewusst und gezielt nach richtig großen Problemen. Und dasselbe sehe ich beim Thema Arbeitswelt. Da gibt es eine Vielzahl von riesigen Problemen. Und über die sprechen wir viel zu wenig, und da muss man eigentlich ansetzen, weil in meinen Augen dieses ganze New Work, Buzzword, Bingo, hybrides Arbeiten, hey, heute schon gezoomt, nee, ich war bei Slack und bei Miro stuck, tut mir leid. Also das führt für mich, das sind alles nur Lösungen, das sind Handlungsempfehlungen. Aber eigentlich muss man viel tiefer gehen und viel früher ansetzen.
Ja, wo du gerade sagst, früher ansetzen. Ich weiß, ein großes Thema von dir ist ja auch, dass du aktuell auch in Cambridge unterrichtest und immer sagst, okay, wir müssen ganz früh mit der Talentförderung anfangen. Schon in den Schulen. Wie kann es eigentlich sein, dass, ich sag mal, junge Erwachsene aus der Schule kommen und haben gefühlt noch nichts für das Arbeitsleben gelernt, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also was könntest du dir da an Lösungen vorstellen, wie wir junge Talente noch anders fördern können? Was hast du da vielleicht auch schon erlebt in der großen, weiten Welt?
Ja, also das ist für mich eines meiner Herzensthemen wirklich, weil ich der Meinung bin, dass wir eigentlich am liebsten schon im Kindergarten, aber spätestens in der Schule regelmäßig mit unseren heranwachsenden Talenten reden müssen, in Dialog treten müssen und einfach mal Schülern helfen sollen, bei der Berufswahl wirklich rauszufinden, wo sind denn die eigenen Talente? Wo ist denn die Passion? Wofür brennst du? Wofür brenne ich selber denn eigentlich? Was kann ich richtig gut? ich frage immer, ey, bei welchen Sachen schaust du nicht auf die Uhr? Da kommst du in diesen Flow, in diesen Glückszustand und die Zeit vergeht wie im Flug. Wie großartig wäre das, wenn du in dem Bereich arbeitest? Und ich glaube, wir viel zu viele Leute rennen an die Unis und versuchen einfach mal in Anführungszeichen loszustudieren. Und vielleicht wäre aus denen großartige Handwerker geworden. Und ich selber bin ein Fan der Handwerkskunst. Und nur als ein Beispiel, die Handwerk oder auch die Möbelerstellung zum Beispiel, hat ja oftmals so einen ganz speziellen Ruf in Deutschland gehabt, viele Jahre. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass sich das jetzt gerade dreht. Auch durch die vielen tollen neuen technologischen Innovationen.
Und du sprachst eben von den Talenten. Kann man das eigentlich sagen oder brauchen wir von jedem Talent ein bisschen? Oder gibt es so spezielle Talente jetzt nochmal in Bezug auf New Work, auf neue Formen der Zusammenarbeit, die besonders wichtig auch in einem Team sind?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich, wenn man sich mit der großen Transformation, in der wir uns im Arbeitsfeld gerade befinden, wenn man sich damit tiefer auseinandersetzt, dann gibt es ja ganz klar, ich sag mal, Tätigkeitsfelder und Bereiche, wo wir wissen, die werden in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren sehr gefragt sein. Und es gibt Bereiche, wo man jetzt schon sieht, dass ein Algorithmus oder eine künstliche Intelligenz diese, muss man schon sagen, wegrationalisieren wird. Also diejenigen, die heute 40 Jahre sind und in relativ stupiden, monotonen Rollen und Jobs vielleicht auch frustriert sind, für die könnte es eng werden. Und das ist sicherlich, hat eine gewisse Dramatik, weil ein ehemaliger Chef von mir bei einer großen Technologiefirma hat zu mir mal gesagt, Leute, genießt den heutigen Tag, weil so langsam, ruhig und entspannt wie heute wird es nie wieder werden.
Ja.
Also ich glaube schon, dass wir hier viele Herausforderungen haben und dass es eben das Beste ist, hier in Dialog zu sein. Ja. Und schon früh diesen Dialog zu suchen und Leute auf ihre Talente und ihre Fähigkeiten hinzuweisen, weil so haben wir die beste Chance, dass diese in der Mitte ihrer Karrierelaufbahn nicht in den Burnout rutschen oder in eine Motivationsdepression oder, sondern dass die auch noch nach langen Jahren wissen, sie machen das Richtige und haben dabei Freude.
Ja, und diese Freude, also du hast es auch mal Fun Fact genannt, ne? Also was ist das, was Leute so im Unternehmen hält? Darf ich da vielleicht persönlich fragen, was dich so in den großen Unternehmen bisher besonders gehalten oder auch begeistert, wo du sagst, so boah, das war es für mich, da habe ich mich jeden Tag drauf gefreut?
Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube, die meisten Menschen sind, viele sagen, ich gehe gerne in die Arbeit, weil da habe ich tolle Kollegen und sagen leider nicht, ich gehe gerne in die Arbeit, weil ich da was bewegen kann oder weil ich den richtigen Job mache. Leider. Aber ich hatte schon immer auch Glück und habe immer Jobs gemacht, die oder Rollen gehabt, Berufe gehabt, die mir wahnsinnig viel Freude gemacht haben, wo ich auch was bewegen konnte. So ein wirklich lustiger Funfact, den ich gerne teile, war, ich war ja bei Google jetzt ein paar längere Jahre und es gibt manchmal auch Dinge, auf die man sich freut, die haben gar nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun, sondern ich habe mich da zum Beispiel immer wahnsinnig auf das großartige Frühstück gefreut, weil es einfach ein 5-Sterne-Frühstücksbuffet gibt, was sehr gesund ist und sehr lecker. Und ja, insofern, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass man, wenn man bei Google anfängt, dass man dann erstmal so 500 Gramm zunimmt im Schnitt, weil das Essen so gut ist. Aber das, ich meine ja nur, es gibt eben immer natürlich den Job und es gibt die Arbeit und die Aufgabe, die man erfüllt. Und ich habe schon das Glück, dass ich selten meine Arbeit selber als reine Arbeit verstanden habe. Aber es gibt eben auch Dinge, wie ich gerade geteilt habe, die direkt gar nichts mit der Arbeit zu tun haben und trotzdem wichtig sind.
Ja, und natürlich muss man auch irgendwo immer seine Hausaufgaben machen. Das ist ja auch ein Riesenthema. Wie halte ich natürlich meine eigene Motivation hoch, aber wie schaffe ich es auch, mal durchzuhalten, mich in meinem Selbstmanagement auch so zu fokussieren, dass ich in der Lage bin, meine Leistung zu liefern. Das ist, denke ich, in der heutigen Zeit, wo weniger top-down gearbeitet wird, sondern man sich eben viel auch selber motivieren und definieren muss, ein Riesenthema, oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, also die intrinsische Motivation ist extrem wichtig und auch Purpose, den Sinn bei den Tätigkeiten zu haben und dahinter zu sehen, was ich tue. Ich kann da auch von mir selber reden. Ich bin ja oft auf der Bühne und bin begeisterter Speaker und Redner Und ich habe da so ein Helden-Helfer-Syndrom. Das heißt, ich versuche eigentlich immer die Probleme zu finden, weil dann geht mir einer ab, da habe ich Freude dran.
Yeah.
Und deswegen arbeite ich wahnsinnig gern mit unterschiedlichen Firmen oder Personen, Menschen zusammen, um da einfach die Welt besser zu machen, so ein bisschen. Yeah. Das klingt vielleicht naiv, der ein oder andere rollt mit den Augen, aber das treibt mich an.
Ja, super. Jetzt haben wir hier bei Hallo Arbeit viele Unternehmen, die sind gerade dadurch getrieben, dass sie versuchen, wieder ihre Mitarbeitenden zumindest, sag ich mal, einen Tag die Woche ins Unternehmen zu bekommen. Das ist eine sehr große Herausforderung, um aber einfach den Zusammenhalt zu fördern, um ja, Innovationen nach vorne zu treiben und um das Miteinander und auch die Vertrauenskultur zu pflegen. Was denkst du, könnten so Aspekte sein, sage ich mal, an moderner Unternehmenskultur, Raumgestaltung oder vielleicht auch anderen Konzepten, wie Unternehmen es schaffen können, Mitarbeitende wieder regelmäßig auch ins Unternehmen zu holen und dafür die passenden Umgebungen zu schaffen?
Ja, also es ist ein super Thema. Und es ist auch ein Herzensthema mit von mir, weil, also ich mag dieses Zitat sehr, Culture eats strategy for breakfast von Peter Drucker. Also die Kultur ist die Strategie zum Frühstück, was ja so viel einfach nur bedeutet, dass wie wichtig die Kultur eigentlich ist in einem Unternehmen. Mhm. Und Kultur wird halt, wie ich es vorher gesagt habe in meinem Frühstücksbeispiel, sehr stark durch das Arbeitsumfeld auch mit beeinflusst. Und da geht es natürlich um wichtige Themen wie Diversität, was mir auch sehr im Herzen liegt. Aber es geht eben auch darum, wie können wir einfach bessere Arbeitsräume gestalten. Und ich habe zum Beispiel ganz konkret selber erlebt, dass es in Großraumbüros natürlich helfen kann, wenn du eine Vielzahl an kleinen Telefonzellen hast. Weil in einem Großraumbüro können sich Rückzugsmöglichkeiten ergeben und Teams können besser miteinander arbeiten. Aber gleichzeitig sind wir oft am Telefon und du kommst ja gerne zurück, wenn du weißt, ey, ich störe meine Kollegen nicht, sondern da gibt's halt neben dem Großraumbüro 10 Telefonzellen mit einem Rechner, mit einer Videotelefoniemöglichkeit, mit einem Telefon, wo ich mich reinsetzen kann und in Ruhe schallgeschützt auch mein lautes Gespräch führen kann mit einem wichtigen Gesprächspartner. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Eine lustige Anekdote vielleicht war noch in meinen ersten Woche, wo ich bei Google angefangen habe, da bin ich natürlich dann als grad frischer noch BMWler irgendwo reingelaufen und eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, weil ich natürlich immer viel Fragen stelle, war, sag mal, warum sind hier eigentlich in dem Büro, ich habe jetzt mal so überschlagen, wir haben vielleicht 600 Stühle in der Kantine, in den Meetingräumen und so und irgendwie habe ich den Eindruck, es sind von 20 unterschiedlichen Herstellern und 80 unterschiedliche Modelle. Und warum machen wir das nicht irgendwie effizienter? So der deutsche BMWler, der dann gleich sagt, da können wir doch Geld sparen, kaufen wir halt 800 Stühle oder 600 Stühle, ein und dasselbe Modell, einen haben wir einen schönen Verhandlungshebel. Und dann haben die gelacht und haben ja gesagt, nee, weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass es die Kreativität anregt. Und auch die Mitarbeit und die Flexibilität, wenn du dich immer wieder auf neue Stühle setzt und irgendwie neue Stühle ausprobieren musst.
Ja, und jeder ist ja auch ergonomisch anders gebaut und sagt vielleicht, dieser Stuhl entspricht mir genau oder ein anderer Stuhl. Und man kann dann ja auch sich den Arbeitsplatz vielleicht wählen, wo genau dann der Sitzplatz ist, der einem auch entspricht, ne? Ja, und das ist ja auch ein Thema der Zeit. Du sagtest gerade Bewegung, da fiel mir noch ein. Wir sitzen ja nun heutzutage, heute wir vorm Mikro, aber sonst auch oft vorm Bildschirm und sind fixiert, sind körperlich fixiert, weil wir auf diese kleine Fläche schauen, sind dadurch natürlich auch in unserem Bewegungsradius eingespannt, eingeengt. Was meinst du oder was hast du erlebt in deinen verschiedenen Unternehmen, in denen du gearbeitet hast, ich sag mal überall auf der Welt? Was gab's denn da vielleicht für besondere Inspirations- und Bewegungsmöglichkeiten, um eben gedanklich fit und auch flexibel zu bleiben?
Ja, also ich, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Thema, dass man einfach unterschiedliche Möbel hat und unterschiedliche Ausstattungen. Es gibt einfach unterschiedliche Meetingräume auch. Ich glaube, es ist erwiesen, dass Großraumbüros die Zusammenarbeit auf jeden Fall anregen können. Aber diese sollten natürlich jetzt nicht wie in manchen Hollywood-Filmen wie eine Cubicle-Landschaft ausschauen, aus so kleinen Kuben, wo irgendwie alles gleich und konform ist, sondern anregen, dass man sich mal zurückzieht, dass man auch mal in der Ecke eine soziale Interaktion haben kann und einfach mal ein spontanes Meeting abhalten kann. Auch die Raumgestaltung. Und das ist natürlich auch so, wenn man zu den großen Technologiefirmen geht, dann sieht man sofort, wie einzelne Meetingräume unter gewissen Themen gehalten werden. Und das begeistert. Und man geht dann in so einen Raum rein und der sieht ganz anders aus als der andere Meetingraum. Und dadurch hat man den Eindruck, man ist an einem ganz anderen Ort. Man ist viel mehr inspiriert. Und im Wesentlichen geht es ja darum, die Leute zu inspirieren, die Leute innovativer zu machen. Und das schafft man schon sehr stark auch durch die Gestaltung der Arbeitswelt.
Was denkst du denn, wie wird die Arbeitswelt der Zukunft dann aussehen? Also wie werden wir in 20, 30, 50 Jahren zusammenarbeiten? Hast du da eine Idee, die du uns verraten kannst?
Also ich glaube, das Wichtigste in meinen Augen ist, dass wir uns der großen Probleme stellen müssen. Mhm. Und das am besten gestern und nicht morgen oder heute, sondern dass wir wirklich die großen Herausforderungen, die wir haben, das heißt, wir hatten vorher das Thema mit Schülern und mit Leuten, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Wir haben ein Riesenthema mit der Diversität. Wir haben ein Thema in Deutschland gerade mit der Rente und der Rentenlücke und dass immer mehr ältere Mitbürger sozusagen geben wird. Und wir müssen auch gleichzeitig schneller und innovativer werden. Und ich glaube, wenn man sich den großen Herausforderungen wirklich stellt und es angeht und dafür sorgt, dass Leute auch mehr Freude bei der Arbeit haben, dann werden wir eine Zukunft finden, auch in der Arbeit, wo wir unsere Talente, unsere Leidenschaften, auch unsere Kompetenzen, die wir laufend aufbauen müssen und wo wir auch zukunftssicher sein müssen, weil Kompetenzen, Anforderungen verändern sich laufend. Und das wird auch weiter so gehen und wir können heute nur bedingt sagen, was wird in 40, 50 Jahren notwendig sein. Mhm. Aber wenn man sich diesen Themen stellt und große Probleme zu lösen angeht, dann werden wir auch große Innovationen haben. Mhm. Und ich bin jemand, der ganz stark an den Standort Deutschland glaubt und hier haben wir wirklich so viel Talent, man muss es nur heben. Die Antworten sind sozusagen wirklich in uns allen drin. Mich frustriert persönlich einfach nur, wenn man eben einfach mal hinter die Statistiken schaut und merkt, dass aktuell die großen Gewerkschaften machen ja da laufend Umfragen zu und da merkt man ja, dass nur ein Viertel der Angestellten und der Berufstätigen wirklich glücklich bei der Arbeit ist. Mhm. Und wenn man sich das mal durchdenkt und auf der Zunge zergehen lässt, dass drei Viertel nicht glücklich auf der Arbeit sind, dann ist es höchste Zeit, da was zu ändern und da was zu tun. Weil wenn Leute ab Anfang 50 nur noch auf die Rente warten und wenn Leute mit Anfang 30 merken, dass sie eigentlich 10 Jahre das Falsche studiert haben, dann haben wir ein richtiges Problem.
Ja, und das hatten wir doch tatsächlich vor 3-4 Wochen in dem Innovation Day, den wir in einer Stadt gemacht haben, wo ein älterer Mitarbeitender sagte, ach, dieser Workshop, der hat mir so gut getan, weil ich fühlte mich eigentlich auf dem Abstellgleis und merke jetzt, dass ich all die Erfahrung, das Wissen, was ich habe, jetzt hier weitergeben kann und in diesem New Work Prozess mich einbringen kann. Und das ist ja auch ein Riesenthema, wenn du sagst, 3/4 sind nicht motiviert, dann ist es da ja einfach nicht geschafft worden, die Mitarbeitenden mitzunehmen, ne? Dass sie weiter intrinsisch motiviert sind. Denn gerade die Älteren sind ja einfach auch Wissensträger.
Absolut. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Werkzeuge, wir haben auch die Technologien und wir haben auch die Partner und wir haben das Wissen. Und es gibt so viele Methoden und Kreativitätstechniken. Und das ist genau das, was ich in den Workshops, die ich gebe und in den Team-Events, die wir geben, was ich da umsetze mit Partnern, weil das ist genau der Weg, den wir gehen wollen, um zu helfen. Aber nochmal, die wichtigste Frage ist, wo sind die großen Probleme? Und wie können wir die lösen, ist dann Frage 2 und 3. Und ich glaube, gibt es sehr viel zu tun.
Und die Teams, die da jetzt schon, sag ich mal, erfolgreich, das kann man auch immer schwer bewerten, aber die Unternehmer, die Teams, die da jetzt schon erfolgreicher unterwegs sind, in Anführungsstrichen, kannst du da vielleicht noch so einen Erfolgsfaktor nennen? Also was machen die anders als die anderen, die da jetzt noch so ein bisschen fest sind und sagen, ja, wir wollen ja auch, aber?
Ich glaube, dass die Antwort hier vor allem ein offener Dialog ist.
Ja.
Weil ich glaube, dass in allen Firmen das Wissen in dem Unternehmen vorliegt. Und man muss dafür sorgen, dass man keinen Brain Drain hat, also keinen Verlust der ganzen Expertise, keinen Schwund des ganzen Fachwissens, sondern ich glaube, die Lösungen sind oftmals in der Firma selber und in den Teams selber zu finden. Und es gibt hier Antworten. Google zum Beispiel hat auch eine sehr umfangreiche Studie selber gemacht, was die eigenen Teams, die besonders erfolgreich waren, von den Teams unterschieden hat, die nicht so erfolgreich waren. Da ist im Wesentlichen rausgekommen, dass es einfach Faktoren gibt, wie zum Beispiel Vertrauen und Vertrauen untereinander, aber auch Informationen und Kenntnisse über die Ziele, an denen ich arbeite, den Impact, den Einfluss, den ich selber haben kann auf das große ganze Ziel, was es gibt. Aber dass ich auch okay bin, wenn ich einen Fehler mache und dass ich da auch mal Mut für eine Fehlerkultur habe, dass mein Vorgesetzter sagt, es zählt nicht, was als Ergebnis rauskommt, sondern es zählt, was du zur Ergebniserreichung getan hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns in Deutschland wirklich vom Silicon Valley, sage ich mal, abschauen können, dass wir uns selber danach messen, was tun wir, um eine Lösung zu erreichen und nicht nur am Ergebnis selber messen, weil das führt oft dazu, dass wir dann zu klein denken, zu ängstlich sind, zu vorsichtig agieren und andere sind dann einfach schneller und erfolgreicher.
Ja, du hast ja eben angefangen, sehr schön mit dem Dialog und das Ganze basiert wieder auf Kommunikation, ne? Wir haben einfach, je flexibler, je innovativer wir arbeiten wollen, haben wir einen Mehraufwand an Kommunikation. Zeitlich, aber auch in verschiedenste Richtungen, verschiedenste Personen mitzunehmen. Das ist einfach ein Riesenthema der Zeit, ne?
Absolut. Und trotzdem im Zweifel einfach transparenter sein. Das heißt aber auch nicht, dass ich wahnsinnig viel Zeit aufs Reden verwenden muss. Also man sagt, man kann es im Internet auch lesen, dass zum Beispiel Steve Jobs extrem erfolgreich war bei Apple, weil er notwendigerweise manchmal auch dreistündige Meetings abgehalten hat. Das waren dann aber Meetings, da wurde wirklich 3 Stunden zur Sache geredet. Tacheles, wie wir so schön sagen in Deutschland. Und da wurde nichts ausgelassen. Und da waren auch alle relevanten Leute am Tisch und in einem kleinen Raum. Danach ist man rausgegangen und dann hat, glaube ich, der Kopf gebrummt. Aber ich erlebe viel zu oft, dass in großen Konzernen wie auch in mittelständischen Firmen lange Telefon- oder Videokonferenzen jetzt post-Covid stattfinden, wo die Leute teilweise Kamera ausmachen, Mikro ausmachen, nebenher sonst was machen und in der Zeit eigentlich komplett was anderes machen könnten. Das heißt, ich bin hier schon extrem auf Effizienz und Effektivität gedrillt selber und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich zum Beispiel nach klaren Zielvereinbarungen auch misst, auch Ergebnisse misst. Das ist wieder was anderes. Also wenn man nach den sogenannten OKRs, Objective and Key Results, nach dieser Methodik arbeitet, das ist sehr wertvoll. Und das kann man als klitzekleine Firma und als größere Firma genauso machen.
Ja, da dachte ich gerade noch mal, was ja auch wichtig ist, einfach Spielregeln dafür auch zu erarbeiten. Ne? Wie halte ich mich an die Regeln? Was ist unsere Umgangsweise? Was wie eine Meetingkultur? Also viele denken auch, ach ja, New Work und dann wird alles einfacher. Aber so kann man es auch nicht sehen, sondern diese Regeln aufzusetzen, die dem eigenen Unternehmen, die dem eigenen Team entsprechen und sich selber auch daran zu halten, ist nicht immer nur leicht. Ne?
Auf gar keinen Fall. Aber mehr Qualität und nicht mehr Quantität in der Kommunikation ist die Lösung.
Ja.
Das bedeutet auch mehr Transparenz und mehr Miteinander, weniger Silos. Und ich meine, ich glaube, mancher CEO sollte manchmal in gewissen Terminen und Meetings Mäuschen spielen und mithören, wenn man da mitkriegt, wie viel zu oft gegeneinander kommuniziert, gegeneinander gearbeitet wird. Und ich sehe hier riesige Potenziale. Aber das ist eben auch nichts, was einfach vom Baum fällt oder wo man sagt, hey, wir stellen einen neuen Tisch in den Raum und streichen die Wände neu, sondern das ist ein komplexes Thema, wo man eben sich intensiver mit der Kultur auseinandersetzen muss. Wie schaffe ich beispielsweise eine Innovationskultur, die dann auch eine neue Arbeitskultur beeinflusst?
Genau. Und da ist immer wichtig, alle Mitarbeitenden mitzunehmen, dass sie sich auch gefragt fühlen. Das merken wir jetzt auch, wenn wir Workshops machen zu dem Thema Partizipation. Manchmal ein Beispiel zum Beispiel, da war schon ein Problem, überhaupt einen Termin zu finden, weil nämlich da schon eine Vorgeschichte gelaufen ist und sich Mitarbeitende und auch der Betriebsrat nicht gefragt fühlten und dann im Weiteren auch einfach abgeblockt haben. Und diese Themen gilt es auch im Sinne von transparent natürlich auf den Tisch zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und gemeinsame Lösungen zu finden.
Absolut. Und ich glaube, also ich habe ja so ein eine besondere Beziehung zu den HR-Abteilungen, weil ich ein großer Fan bin, also Personalabteilungen. Auf der einen Seite bin ich großer Fan, auf der anderen Seite habe ich selber auch immer mal wieder unter diesen gelitten und kenne auch viele Leute, die da sehr frustriert sind. Ich glaube, dass gerade in den Personalabteilungen noch sehr viel Gold-Nuggets zu finden sind und Dinge zu finden sind, die man tun kann von datengetriebener Personalarbeit, die dann wirklich datengetrieben ist, wo man viel tiefer geht, wo man aber natürlich auch die Privatsphäre und Datenschutz alles gewährleistet, aber dennoch zum Wohl der Mitarbeiter noch viel tiefer geht, wo man sich halt wirklich als jemand versteht, der sagt, ich kann die Arbeit in meiner Firma besser machen. Möglichkeiten gibt es. Ich bin mir auch sicher, dass die ganz viele Ideen haben. Da sind wir wieder beim Thema. Gehen die Ideen wirklich auf die großen Herausforderungen und Probleme zu? Helfen die Ideen der HR-Abteilungen auch wirklich dem Geschäftserfolg der Firma? Wie eng arbeitet der HR-Chef mit dem CEO zusammen? Und welche innovativen neuen Wege geht man, um die Kultur, auch die Arbeitskultur, die Zukunft der Arbeit besser zu gestalten?
Ja, und wenn man jetzt noch breiter denkt, dann auch, fühlt sich der Einzelne überhaupt aufgerufen oder erlaubt, seine Ideen einzubringen oder auch seine Fähigkeiten, Kompetenzen über die Stellenbeschreibung hinaus, für die er eingestellt wurde oder für die sie eingestellt wurde, sondern sich sozusagen mit all den Qualitäten einzubringen. Und das ist aber auch eine Form von Unternehmenskultur, sich da berufen zu fühlen, sich auch in vielleicht mal in Themen einzuklinken, wofür man eigentlich jetzt per Stellenbeschreibung nicht eingestellt ist, aber wo man durchaus auch Erfahrungen hat, die man sehr gut mit einbringen kann.
Ja, total. Und das ist auch für mich ein total deutsches Denken. Ja. Weil eigentlich müsste man die Mitarbeiter viel mehr motivieren und im Wesentlichen vielleicht sogar monetär incentivieren. Ja. Oder was weiß ich, ein schönes Wochenende im Firmenhotel ausschreiben oder eine ganz einfache Pension für eine tolle Idee. Und dass man den Leuten sagt, bring dich bitte mit ein. Und dass man den Leuten auch eine Plattform gibt, wo sie sich austauschen können. Und den Leuten auch zeigt, dass es machbar ist und dass es auch gewünscht ist. Und selbst wenn die Idee vielleicht nicht funktioniert hat, ist es trotzdem toll, diese Initiative gehabt zu haben.
Und eine andere Idee dockt da vielleicht dran an und bringt dann den Fortschritt fürs Unternehmen. Ne? Also das ist ja dann, befruchtet die eine Situation dann wieder die nächste. Ne?
Absolut. Ja. Viele Leute starten extrem motiviert in einen neuen Job und sind nach kürzester Zeit maximal frustriert, weil sie merken, dass sich einfach die, ich sag mal ganz bewusst, die Strukturen und die Kultur auch gegen sie stellen. Und das sind für mich Themen, wo ich sage, da reden wir, das kann man alles beziffern, da kann man genauer hinschauen und da merkt man, da geht's um riesige Geldsummen, wo Firmen Geld liegen lassen, was sie an ihre Eigentümer oder Aktionäre ausschütten könnten oder reinvestieren.
Ja, oder schlimmst bei Mitarbeitende dann verlieren. Ne, um die sie vielleicht schwer gekämpft haben, das ist ja fast nichts teurer, als gute Mitarbeitende zu verlieren. Und das ist ja, sage ich mal, das, was wir gerade nicht wollen in dieser Zeit. Ne?
Ja, da gibt es auch eine öffentliche Geschichte, die ganz spannend ist. Bei Google hat man mal rausgefunden, vor ein paar Jahren schon, wo Eric Schmidt noch CEO war, hat man rausgefunden, dass Frauen im Vergleich, eine gewisse Gruppe von Frauen im Vergleich mit anderen Gruppen innerhalb der Firma, überdurchschnittlich oft die Firma verlassen hat. Und es waren hochbegabte, sehr talentierte Mitarbeiterinnen, die man erstmal lange Jahre rangeführt hatte und die dann immer in einem gewissen Abschnitt in ihrem Leben die Firma verlassen haben. Und dann hat man die Daten angeschaut, man hat Gespräche geführt, man hat Interviews geführt, man hat wirklich zugehört. Und dann kam raus, dass viele davon eben werdende Mütter waren, die in dem Fall notgedrungen sich für Familie und gegen die Karriere entschieden haben. Was dann wiederum dazu geführt hat, und natürlich, da muss man auch eine Firma sein, die sich sowas leisten kann, dass es einen komplett voll bezahlten 5-monatigen Maternity Leave, also einen Mutterschaftsurlaub gab, der in vielen Ländern überhaupt nicht üblich ist. Und dazu geführt hat, dass man sich den selber einteilen kann, als Mutter sagen kann, ich bin jetzt 5 Monate am Stück weg, Zeitraum X oder ich komme auch mal wieder. Und das sind natürlich Möglichkeiten, womit ich Mitarbeiterinnen begeistern kann und die sagen, hey, das ist da kann ich Mutter sein und Karriere machen. Die Firma steht zu mir, die hält mir nicht nur den Arbeitsplatz frei, sondern die entlohnt mich dafür auch noch fair. Und dann ist es auch zum Wohl der Firma und plötzlich sind die Leute weniger frustriert, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und bleiben gerne bei der Firma und bringen sich auch mit noch mehr Engagement voll ein, weil sie sagen, die Firma gibt mir viel, da bin ich auch bereit, der Firma viel zu geben.
Das ist ja auch eine riesige Wertschätzung, die uns heutzutage oft ja sehr fehlt. Nur das ist, glaube ich, auch was, was in vielen Unternehmen, die das vielleicht vorher noch stärker gelebt haben, jetzt auch durch Corona, Homeoffice weggebrochen ist, weil man sich eben mal nicht mehr so auf dem Flur begegnet und weil man sich dann manchmal auch nicht mehr so zugehörig fühlt. Das merken wir auch, wenn wir die Befragungen machen, dass da oft dann eben diese Probleme aufgezeigt werden, weil einfach man sich abgehängt fühlt, nicht mitgenommen fühlt und man muss ja vielleicht nicht gleich 5 Monate freigeben, aber man kann ja auch mal fragen, was würde dir helfen, ne? Wenn wir dich jetzt unbedingt behalten wollen, wenn man sagt, oh, ich schaffe das nicht mehr, wie können wir dir entgegenkommen? Das sind ja manchmal dann gar nicht so große Dinge, aber es ist auf jeden Fall eine Form von Wertschätzung, auch zu fragen.
Absolut. Es ist wieder die Transparenz und der Dialog, aber es sind schon auch die klaren Signale. Mhm. Und ich glaube, wir bewegen uns jetzt gerade in eine Zeit, zumindest das ist meine Theorie als People-Futurist, wo auch ein bisschen die Macht, möchte ich sagen, zurück zum Arbeitnehmer schwingt. Mhm. Zu den Angestellten, weil wir haben in vielen Bereichen und in vielen Rollen wirklich einen Fachkräftemangel. Und es ist gar nicht so leicht, das Talent, wie man so schön sagt, auf dem Arbeitsmarkt zu finden und auch für die eigene Firma zu begeistern. Mhm. Und da müssen neue Wege gefunden werden. Mhm. Und es geht halt nicht in einem Sinne eines Weiter-Sos oder so, wie wir es die letzten 10, 20 Jahre gemacht haben. Mhm. Sondern, und da reden wir auch nicht davon, dass wir spannende neue Softwaremöglichkeiten haben oder einen Tischtennistisch in die Ecke stellen oder ein paar Beanbags, also so. Und oder Lavalampen, sondern da geht es wirklich darum, dass man eben sich der Kultur annimmt, aber glaubwürdig und wirklich auch als Vorstandsvorsitzender, als Vorstand, als Top-Management mit einem guten Beispiel vorangeht. Ja. Ich habe einmal auf einem Campus im Silicon Valley bei einer Top-Firma gesehen, wie der CFO, also der Finanzchef dieses milliardenschweren Konzerns, aus einem Uber Shuttle, also ein Uber-Taxi ausgestiegen ist und in einer schiefen Anorak-Jacke mit einem kleinen Schulrucksack einfach so auf den Campus dieser Firma geschlichen ist. Und jemand, der diese Person nicht gekannt hätte, hätte gesagt, ja, das ist vielleicht ein alter oder Mitarbeiter oder eine ältere Mitarbeiterin. Und in Wahrheit ist diese Person eine Person, die zig Millionen Verdienst hat, wahnsinnig viel Macht und Einfluss hat auf die Firma, aber diese Person hat durch dieses Geste gezeigt, dass sie eine oder einer von vielen anderen ist und ein Primus inter pares, wie man auf Lateinisch gesagt hat, also wirklich der Gleiche unter Gleichen, der Erste unter Gleichen und sich da nicht differenziert und sich nicht arrogant abhebt. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel Status wahnsinnig gefährlich. Ja. Ich bin jemand, der glaubt, dass diese ganzen Eckbüros und mein Fensterplatz und das Chefbüro und so das und der Chefparkplatz und das große, der große Dienstwagen. Das ist extrem gefährlich für eine gewisse Kultur, weil es einfach nicht nur förderlich ist.
Ja. So, hey Florian, jetzt habe ich dich ja schon auch in der Keynote erlebt und in verschiedenen Projekten und wir haben ja auf Hallo Arbeit verschiedenste Unternehmen, auch die jetzt mal so ganz konkret und akut auch Hilfe wünschen. Was kannst du dir denn vorstellen, wie jetzt ein Unternehmen an dich herantreten kann und was machst du dann?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von LinkedIn. Und ich glaube einfach an die Kraft von diesem LinkedIn-Netzwerk. Und ich freue mich über jede Anfrage. Einfach Florian Ahle, A-H-L-E, bei LinkedIn suchen. Und ich sag fast immer ja, weil ich mich einfach sehr freue. Und ich glaube an die Kraft der Netzwerke und das Partnerbild dabei. Und ja, und dann einfach sagen, hey, wir haben hier eine Frage, vielleicht kommen wir irgendwo zusammen und passiert da was. Ja. Und LinkedIn funktioniert da einfach sehr, sehr gut. Konkret ist da in meinem Angebot alles dabei, von einem Impuls, von einem Vortrag, kürzer oder länger mit Frage-Antwort-Spielchen. Und das kann sowohl bei einer Firmenfeier sein, als auch bei einem Team-Event oder wenn man einfach sagt, wir haben hier eine Konferenz. Und zu unterschiedlichsten Themen. Das kann zum Thema New Work oder Zukunft der Arbeit sein. Das kann aber auch genauso zum Thema People-Futurismus oder Innovation oder wie kann ich innovativer werden. Mhm. Und dann ist natürlich ganz wichtig auch Workshops, weil ich glaube ganz stark dran, dass die Antworten auf die meisten großen Herausforderungen und Fragen in den Firmen selber liegen, weil die Firmen selber wissen am allerbesten, was sie gut können und was sie nicht können. Mhm. Und da muss man dann ansetzen. Und da habe ich ein paar tolle Workshops im Angebot und Formatideen, wo man mit Kreativitätstechniken und mit ganz einfachen Dingen, die aber die besten Firmen dieser Welt nutzen. Und ja, ich weiß, wie es BMW und ich weiß, wie es Google und ich weiß, wie es viele andere machen.
Ja.
Und ich kann einen halt sicherstellen, dass man nach denselben manchmal sehr einfachen Tricks und Spielchen eine sehr einflussreiche Umsetzung hat und immer mit konkreten Lösungen rauslaufen kann.
Mhm. Ja, super. Da haben wir doch jetzt Handwerkszeug bekommen. Und natürlich kann man auch einfach immer über Hallo Arbeit Kontakt aufnehmen und dann vermitteln wir natürlich auch sehr gerne den Kontakt zu dir, sehr niedrigschwellig. Du reagierst ja auch immer sehr schnell und dann
meistens.
stellen wir sehr gerne den Kontakt auch her.
Also, und ich sage auch immer ganz wichtig, großartige Menschen kennen oft großartige Menschen und man muss auch immer mal vermitteln können. Und es gibt viele Dinge, die man selber nicht machen kann und wo andere sehr viel besser sind. Es ist oft einfacher, als man denkt, da an die richtigen Leute ranzukommen. Ich sag mal Beispiel datengetriebene Personalarbeit oder so. Da sind viele Firmen wirklich noch ganz am Anfang und ich kenne da auch sehr, sehr gute Partner, die einem da helfen können und hier konkrete Projekte mal als Pilotprojekt umzusetzen.
Ja, herzlichen Dank. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Dann freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Super klasse, dass du heute hier warst an diesem sonnigen Tag. Und herzlichen Dank und bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich sehr auf die ganzen nächsten großen Probleme und Herausforderungen und auf die gemeinsamen nächsten Schritte. Danke euch. Ganz lieben Gruß.